nicht immer in gedruckter Form weitergeben müssen, sondern dass wir eben in die Hosentasche der Menschen sprechen können. Ich weise in diesem Zusammenhang auch auf den Missionsgottesdienst von den 14 Tagen hin, wo wir sehr viele eindrückliche Beispiele sehen werden, wie in einer spinnegottfeindlichen islamischen Welt das Evangelium heute verteilt werden kann. Also sind wir auch für die Mikrochips dankbar, die uns die Bibel in die Hosentasche bringen. Jetzt sind das alles äußerliche Sachen und wir haben das letzte Mal ja Pfingstereignis betrachtet unter dem Petrus und ich möchte mit dieser Figur noch einmal, ich habe mir zu Hause überlegt, wie kann ich das einfach noch greifbarer machen. Und letztendlich war ja diese Pfingstrede eine Sprach- und Hörwunder. Es haben die Apostel verkündet und jeder, der in der Stadt war, und das waren viele unterschiedliche Völker, haben es in ihrer Sprache gesehen. Und das ist eigentlich genau ein biblisches Prinzip. Wir haben die Bibel dort hinten in der Hosentasche, vielleicht noch eine handabgeschriebene Bibel, wir haben im Engadin noch eine Bibel aus dem 17. Jahrhundert. Also das ist, es gibt die Bibel in verschiedenen Formen und ich sage mal, das ist die Basis, die biblische Faktenlage. Und die lohnt es sich eben auch nicht nur zu lesen, sondern zu verstehen. Das heißt, die ganzen Entwicklungen, die uns manchmal mehr sagen als der reine Text. Und dann sagt die Bibel auch, dass es dazu, dass die Bibel verkündet werden muss. Und das ist etwas, was ich wirklich als Zeugnis hier sagen kann. Wenn der Heilige Geist, wenn Gott nicht dir hilft, eine Predigt zu machen, musst du gar nicht nach oben stehen. Es braucht eine inspirierte Predigt und die ist nicht genug, weil jetzt kommt es noch dazu, dass Gott zu jedem Einzelnen von uns redet. Es braucht dieses Verständnis. Und zur Untermalung dieser Tatsache zitiere ich da gerne Johannes 6, 44 und 65. Und da heißt es kann niemand zu mir kommen, also sagt Jesus, es sei denn, dass ihn der Vater ziehe. Das ist das Geheimnis auch der Evangeliumsverkündigung. Wir sollen das Evangelium sagen. Wir sollen es mit engagierten Worten sagen. Wir dürfen eindrücklich predigen, das dürfen wir alles. Aber nicht unsere Worte zählen, sondern was Gott zieht. Und dann ist diese biblische Faktenlage vielleicht noch etwas dünn, obwohl es eben wirklich die Basis ist. Es gibt auch viele Lebenssituationen, die Gott nutzen kann, aber das geht dann eben in dieses Thema Verständnis hinein, wo Gott überführen kann. Und sind wir uns dessen bewusst, Pfingsten war nicht einmal damals, sondern Pfingsten ist überall da, wo Gott inspiriert zu verkünden, auch zu ermuntern, Gemeinschaft zu machen und wo der Heilige Geist im Empfangenden etwas bewirkt, das er versteht. Das ist dieses Sprachhörwunder und wir wollen hinter diesem Apostelgeschichte 2 nicht primär diese ganze Rede in den verschiedenen Sprachen jetzt äußerlich verstehen, sondern auch das, was dahinter steckt. Das einfach nochmals als Wiederholung von dem, was das letzte Mal gesagt worden ist. Und dann haben wir hier das letzte Mal behandelt, dass Gott den Aposteln gesagt hat, vor seiner Himmelfahrt, ihr werdet meine Zeugen sein, zuerst in Jerusalem, dann in ganz Judäa und Samarien und schließlich bis an das Ende der Erde. Und dann heißt es in Vers 9, dass er dann in die Himmel aufgefahren ist, der Herr Jesus Christus. Und es gibt dazu diese Visualisierung. Wir haben begonnen hier im Zentrum Jerusalem. Wir werden heute erfahren, wie das Ganze nach Judäa und Samarien gekommen ist. Und schlussendlich ist dann die ganze Apostelgeschichte, ist letztendlich die Geschichte, wie ist das weitergegangen. Wir können es in der Apostelgeschichte verfolgen bis nach Rom oder im Neuen Testament und wir wissen heute, zum Glück wird das Evangelium rund um die Welt verkündet. Jetzt haben wir da das letzte Mal Apostelgeschichte 2 Und heute machen wir einen Sprung zur Apostelgeschichte 6 und 7. Die Miriam hat es ja schon eingeleitet. Wir wollen uns ganz kurz vor Augen führen, nur kurz, was da alles geschehen ist. Apostelgeschichte 3 spricht oder berichtet uns von der Heilung eines Gelähmten. Und dann hat Petrus nochmals gepredigt. Wie gesagt, der Fischermeister ist zum Prediger geworden. Dann Apostelgeschichte 4, und das ist auch nicht untypisch, da wurde der Petrus festgenommen durch die Priester und die Tempelwache, aber gleichzeitig lesen wir, dass 5000 zum Glauben gekommen sind, 5000. Wisst ihr noch vom letzten Mal, wie viele in Jerusalem am Pfingsten zum Glauben gekommen sind? 3000, das ist richtig, ja. Also da sind viele zum Glauben gekommen, und deshalb stellen sich da die Älteste und die Hohepriester in Apostelgeschichte 4 die Frage, aus welcher Kraft tut ihr das? Und der Petrus nutzt das gerade wieder zu einer Predigt. Und dann haben sie gesagt, das haben wir langsam genug von dem, haben ihm ein Predigtverbot gegeben, und der Petrus hat gesagt, das befolge ich nicht. Und was dann auch die Rede ist, ist, dass die Gemeinde damals ein Herz und eine Seele war, so wie es das wörtlich geschrieben, und sie hatten alles gemein, es war also eine Gütergemeinschaft. Und das hatte dann schon in Apostelgeschichte 5 etliche Tücken, in dem zwei Personen oder ein Ehepaar, Hananias und Sapphira, eben ihre materiellen Dinge nicht zusammengelegt haben, aber der Gemeinde vorgelügt hat und das gelogen haben, und das hat dann zum Tod geführt, nicht indem sie irgendwie ermordet worden wären, sondern sie sind einfach gestorben, von Gott gewirkt. Also da sehen wir, machen wir einen Einblick in diese Urgemeinde hinein. Es sind viele Zeichen und Wunder und große Macht ist geschehen. Krankenheilungen, und dann sind die Apostel wieder mal ins Gefängnis geflogen, aber diese Geschichte haben wir dann später noch einmal, also in anderem Kontext, aber es ist genau das Gleiche. Um Mitternacht hat sich die Gefängnistür geöffnet, und sie sind dann zurückgegangen in den Tempel und haben weiter gepredigt. Also ihr seht, die Evangeliumsverkündigung ist immer angefochten, das ist nicht ein neues Phänomen heute, sondern das war eigentlich immer ein Kampf gegen das Evangelium. Aber die Apostel haben nicht losgelassen, sondern sie haben sich dem gestellt und wurden durchgetragen. Die haben also die Gefängnistür nicht mit dem Vorschlaghammer aufgeschlagen, sondern sie hat sich geöffnet. Und das wünschen wir uns auch, dass sich in unserem Leben Türen, die zu sind, öffnen. Wir meinen dies jetzt im übertragenen Sinn. Und dann wird der Petrus an sein Predigtverbot erinnert, und er sagt da direkt zurück, ich gehorche Gott mehr als euch. Also ihr seht, da war was los in diesem Jerusalem. Und dann hat es aber im Hohen Rat noch einen sehr schlauen Menschen namens Gamaliel, und er hat dann die Seinen hier angewiesen und gesagt, schaut, wenn diese Sache von Gott ist, dann kann sie nicht aufgehalten werden. Wenn sie aber nicht von Gott ist, wird sie in sich auslaufen. Und wir schreiben das Jahr 2024, und das Evangelium ist bis heute nicht aufgehalten worden. Zwar viel Trübsal, viel Blutzoll, aber das Evangelium ist nicht aufgehalten worden. Das sind die schönen Dinge, die uns hier die Apostelgeschichte beschreibt. Dann haben wir aber auch, wird ehrlich berichtet, auch von gemeindeinternen Problemen, die gibt es dann auch, sind ja alles nur Menschen. Aber der Glaube hat sich ausgebreitet, und jetzt tritt in Apostelgeschichte 6 dieser Stephanus auf und tut viele Zeichen und Wunder und hat dann entsprechend auch Widerstand und wird verleumdet vor dem Hohen Rat. Und das ist genau das, was wir heute betrachten wollen. Dieser Stephanus steht jetzt also vor dem Hohen Rat, und da heißt es in Apostelgeschichte 6, Vers 15, und alle, die im Hohen Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Und dann fragen sie ihn, Apostelgeschichte 7, Vers 1 und 2, da fragte der Hohepriester: Ist das so? Er aber sprach: Liebe Brüder und Väter, hört das zu. Und jetzt ist die Frage natürlich, auf was bezieht sich, ist das so? Das ist eine Frage des Hohepriesters und da müssen wir eben etwas zurückblättern. Apostelgeschichte 6, Vers 10, wir haben es gesagt, der Stephanus hat viel Zeichen und Wunder getan, doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Also sein Zeugnis war klar und stark. Aber das hat ihn natürlich auf die Palmen gebracht, oder? Und deshalb sagen sie Apostelgeschichte 6, 13 und 14, sie haben dann ihn verleumdet, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören und die Ordnung ändern, die uns Mose gegeben hat. Das hat der Stephanus gesagt. Und damit ist er ihnen natürlich auf die Zehen getreten. Und jetzt fragt ihn da der hohe Priester: Ist das so, dass du das gesagt hast? Und jetzt können wir uns mal rasch fragen oder selber überlegen, wie würde ich in einer solchen Situation reagieren? Ich habe da etwas gesagt und jetzt kommt der Chef und sagt: Du, ist das so? Wie würden wir reagieren? Vielleicht sind wir feige und sagen: Nein, 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 das wurde nur falsch verstanden. Wäre eine Variante. Oder er könnte sich rechtfertigen: Ja, weißt du was, und so und so und so und so. Oder? Und jetzt wollen wir in den nächsten paar Überlegungen, wir werden die Rede des Stephanus, die 50 Verse lang ist, nicht alles behandeln, keine Angst. Aber wir wollen trotzdem die Essenz daraus nehmen, oder gewisse Essenzen, wisst ihr, wenn ihr die selber lest, dann zeigt euch vielleicht Gott ganz andere Sachen. Und das ist auch richtig so, weil wenn ihr die Bibel lest, dann spricht der Heilige Geist zu eurem Herzen und die Rede des Stephanus beinhaltet wesentlich mehr als die nächsten 10 Minuten, die ich euch bereite. Aber trotzdem möchte ich 2, 3 Gedanken dazu sagen. Und jetzt ist interessant, mit was beginnt der? Würdet ihr jetzt mit der Familiengeschichte beginnen, wenn ihr vor dem Chef steht? Sagt: Was stimmt das, was die da dir vorwerfen? Und der Stephanus hat, wie wir vorher gelesen haben, gesagt: Liebe Brüder und Väter, hört zu. Also zuhören bitte. Und er sagt Liebe, also er meint das auch. Er ist nicht Spinnefeind von ihnen gewesen. Er sagt Liebe, Brüder und Väter sind ja vom gleichen Volk. Hört zu. Jetzt geht es nahtlos weiter. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh aus deinem Land und von deiner väterlichen Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Also er beginnt mit der Geschichte des Volkes Israels. Und damit ist auch schon, wird erkennbar, und das kann man da hinten mit der Lupe lesen, das Volk Israel hat eine Geschichte. Und eine Familiengeschichte ist auch durchaus etwas, auf das man stolz sein kann, wenn du eine Geschichte hast. Ich bin außerordentlich glücklich, immer wieder in meinem Zimmer hängt eine Notarurkunde von 1876, die bezeugt, dass mein Ururgroßvater das Stück Land, auf dem heute unser Haus steht im Engadin, dass er das gekauft hat. Für sagenhafte 1200 Franken damals. Und das ist Familiengeschichte. Und Israel hat eine Familiengeschichte. Und das ist der Zweck und Witz des ersten Buch Mose. Das erste Buch Mose leitet für das Volk Israel die ganze Familiengeschichte her vom Ursprung von Adam und Eva. Der Stammbaum, den ich habe, geht nicht zurück bis auf Adam, also geht schon zurück bis auf Adam und Eva, aber ich kenne die Details dazu nicht. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil, und da müsst ihr das gut überlegen. Du hast dann eine Identität, wenn du ja irgendwo eine Geschichte hast. Das ist Identität. Und Gott zeigt seinem Volk, hey, liebe Israeliten, ihr habt eine Geschichte. Ihr seid jemand. Und sehen wir zu, wie dieser Stephanus geht, sagt, damals Abraham, das ist der Ursprung von diesem Volk. Und das Interessante ist, und das ist jetzt in Ergänzung zu dieser Bibel, dieser Stammbaum von Adam und Eva kann lückenlos gezeigt werden bis auf Maria und Josef, bis zu Jesus. Das ist auch ein Plakat. Das könnt ihr dort alles herleiten. Nehmt die Lupe und arbeitet mal einen Tag, zwei. Aber ich kann es euch auch einfacher machen. Das hier ist der sogenannte Adam and Eve Family Tree. Oder? Das ist der ganze Stammbaum. Könnt ihr selber nachvollziehen, ist alles gezeigt, alle 12 Stämme, hindurch bis zu Maria und Josef. Hey, Volk Israel, ihr habt eine Geschichte. Das ist nicht zufällig, ein zusammengewürfelte Schar. Da ist Abstammung drin. Und das zeigt uns das erste Buch Mose, das ist eben heilsgeschichtliche Zusammenhänge. Und liebe Geschwister, wir haben vor Gott eine Identität. Wir sind nicht ein Non-Valeur, wir sind bekannt bei Gott. Und das ist eine grandiose Sache. Und das wird im ersten Mosebuch dem Volk Israel dargelegt. Ihr könnt das nachher schon mal schauen. Den kann man aber auch käuflich erwerben, diesen Adam and Eve Family Tree. Es gibt auch da verschiedenste Dokumente, wir haben es vorher schon gesagt, die grafischen Darstellungen sind unterschiedlich, aber wenn Sie sich auf die Bibel beziehen, dann sind die Inhalte gleich. Also Israel hat eine Geschichte. Und jetzt beginnt er da, und jetzt kommen wir als kleine Rekapitulation zur Geschichte Josef. Die ist ja in dieser Geschichte des Volks Israel. Oder? Und da wollen wir einfach nochmals die Essenz rausnehmen, mit einem Grund, weil wir die gleiche Essenz bei Mose auch finden. Und die Erzväter wurden einig, sie verkauften ihn nach Ägypten. Es kam die Hungersnot, eine große Bedrängnis. Und dann gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Und und das ist der springende Punkt, er, der von seinen Brüdern getötet worden ist, wir wissen, sie haben ihn dann nicht getötet, aber er war wie tot und der Vater hat gemeint, er sei tot, oder? Aber er lebte. Genau denjenigen, den sie rausgestoßen haben, der hat sie am Schluss befreit. Das ist die Essenz von Josefs Geschichte. Und dann geht der Stephanus, und ich betone, das war jetzt auch kein Gelehrter und hatte tagelang Zeit, um so wie ich hier Blätter vollzuschreiben und sich vorzubereiten, der hat dort geredet, der hat vorher schon gepredigt und man hat das gemerkt, der konnte das. Aber er war hier geleitet vom Heiligen Geist. Auf die Frage, stimmt diese Verleumdung, beginnt er die Geschichte hervorzuholen. Geschichte Josef, Geschichte Mose. Etwas später zu dieser Zeit wurde Mose geboren, als er 40 Jahre alt war, gedachte er seiner Brüder, den Israeliten, zu sehen und sah einen Unrecht leiden, oder? Und dann hat er den erschlagen. Er meinte aber, der Mose, seine Brüder sollten es verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe, aber sie verstanden es nicht. Das ist die Vorbereitung auf das, was der Stephanus als Schlussfolgerung bringt. Sie verstanden nicht, dass der Mose eigentlich ihnen helfen wollte. Aber Gott hat das auch bewusst zugelassen, weil der Mose musste dann fliehen, Vers 29, und war 40 Jahre Fremdling im Lande Midian. Das ist manchmal die Erziehungswege, die wir auch gehen müssen. Manchmal, nicht immer. Bei Mose war, der war 40 Jahre alt, dann hat er den Ägypter zerschlagen, dann ist er 40 Jahre in Midian verschollen. Aber er hat dann, hat er letztendlich das Volk retten können, also befreien können. Nicht er hat es befreit, sondern Gott, aber er war derjenige, der das gemacht hat. Und da sehen wir diese Parallelen zwischen dem Mose und dem Josef. Diesen Mose, sagt der Stephanus in Vers 35, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen, wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt, den sandte Gott als Anführer und Befreier durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. Dieser Mose führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Ist interessant, diese 40, die begegnen wir noch oft in der Bibel. 40 Jahre war Mose alt, als er den Ägypter erschlagen hat, 40 Jahre in der Wüste Midian und 40 Jahre Wüstenwanderung und Befreiung. Interessant, zum Hinterfragen und selber nachdenken. Und parallel dazu erinnern wir uns, und die Erzväter wurden neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten, aber Gott war mit ihm. Der Kernpunkt, den hier der Stephanus herleitet, der Kernpunkt ist, der Verworfene wird zum Retter. Das zeigt er anhand der Geschichte auf. Er hat sich also Zeit genommen, 50 Verse lang, und hat begründet und erläutert und aufgezeigt, dass derjenige, der verworfen ist, geschichtlich gesehen, immer wieder haben sie Leute verworfen, die eigentlich sie aus dem Elend herausführen wollte. Und da machen wir einen gedanklichen Einschub. Was will Gott? Gott will uns, mich und dich, will er in die Freiheit führen. Das ist die Grundmessage der Bibel. Viele religiöse Richtungen basieren darauf oder zielen darauf ab, die Leute in eine gesetzliche Knechtschaft zu bringen. Du musst das tun und du musst das tun und das musst du befolgen. Aber die Bibel, wenn wir sie in diesen Zusammenhängen sehen, war immer Gottes Wille Freiheit. Wir sind zur Freiheit berufen. Und das wollen wir mitnehmen, deshalb ist es so ermunternd und wichtig, die Zusammenhänge zu verstehen. Und das war dann die Zielaussage, schlussendlich nach 50 Versen, Familiengeschichte und alles, kommt der Stephanus zum Kernpunkt seiner Aussage an den Hohen Rat und die Hohepriester. Vers 51, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Ist nicht in den Raum gestellt und gesagt, wisst ihr, eure Väter waren Halunken und was die alles gemacht haben. Hier, Faktenlage, das ist alles geschehen. Aufgezeigt, hergeleitet. Nicht eine mathematische Formel an die Wand geklebt, glaubt die und wendet die an, sondern deshalb ist diese Formel so. Und da sehen wir die Logik dieses Stephanus. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Das ist schon harter Tobak. Keinen einzigen habt ihr einverstehen lassen. Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten. Also der hat kein Blatt mehr vor den Mund genommen und hat sich auch nicht geschont. Das solltest du nicht sagen. Die sind vielleicht nicht einverstanden mit mir. Und was für einen Gerechten? Des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid, liebe Zuhörende. Ihr seid die Verräter und Mörder von Jesus geworden. Das sagt er ihnen. Aber er hat das systematisch hergeleitet. 50 Verse, eine Zielmessage, habe ich mir als Notiz gemerkt. Und dann ging es weiter, oder? Als sie das aber hörten, ging es ihnen durchs Herz. Jetzt sind sie getroffen. Und sie knirschten mit den Zähnen über ihnen, aber sie sind nicht positiv getroffen, sondern jetzt kommt die Wut. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Musst du dir mal vorstellen, schau es auf. Siehst das? Wir wissen, der Stephanus wurde gesteinigt, ein furchtbares Opfer, das er geben musste für diese Rede. Aber zum Trost für uns alle, die wir uns vor solchen Situationen fürchten, wir fürchten uns trotzdem, wir sind alles Menschen, von Stephanus wird ganz klar gesagt, er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesu zur Rechten Gottes. Und vorher haben wir gelesen, sie haben das Angesicht des Stephanus hat geleuchtet. Wir können nichts aus eigener Kraft. Stephanus hat nicht aus eigener Kraft gepredigt. Sie schrien aber laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig. Da ist dann Einmütigkeit, oder? Jetzt ist kein Krieg mehr unter den Parteien. Sie stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus, auf den kommen wir noch. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied es. Ja. So endet diese ganze Geschichte. Und das ist ein Meilenstein in der Heilsgeschichte, weil wir haben, gehen wir zum Ausgangspunkt, wir haben gehört, das Evangelium muss in Jerusalem verkündet werden, das wurde es auch. Aber die Gemeinde wurde immer größer und die sind alle dort geblieben. Ist manchmal ja wirklich das Bequemste, man bleibt dort, wo man ist. Dabei hat Jesus gesagt, ihr sollt in Samarien und Judäa auch verkünden. Und das ist jetzt das, was die Folge ist, Apostelgeschichte 8,1, wiederum dieser Saulus aber hatte gefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem und da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Also diese Stephanus-Steinigung war der Meilenstein, dass Heilsgeschichte wie von Gott geplant geschehen konnte. Gesagt, verkündet in Jerusalem. Das ist Apostelgeschichte 2 bis und inklusive 7. Schritt 1 der Heilsgeschichte der neutestamentlichen Gemeinde. Dann kommt Judäa und Samaria, schauen wir später an, und dann bis ans Ende der Erde. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samaria, nur die Apostel nicht. Liebe Geschwister, das sind alles Dinge, die mich immer wieder bewegen. Wie Gottes Plan aufgeht, wie Gott handelt. Wenn man da sich hineindenkt, dann erfindet man immer wieder neue Dinge. Ich habe über diese Apostelgeschichte 7 habe ich schon x-mal gelesen in meinem Glaubensleben. Aber es hat mich noch nie so gepackt wie letzte Woche. Und das wünsche ich uns allen, dass wir uns einfach eintauchen und hineindenken und dass die biblische Faktenlage und der Heilige Geist uns einfach erwecken im Herzen. Es ist eine befreiende und schöne Tatsache. Amen.